There you go, Bob.
Herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Podcast, der fürs Schwimmen Wissen schafft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüßen euch Ilka Staub.
Hallo.
Ilka, du bist an der Deutschen Sporthochschule in Köln und lehrst da und forschst da im Bereich vom Schwimmen.
Genau. Und du, lieber Lukas Muddelsee, schön, dass du da bist. Du sitzt in meiner alten Heimat in Erfurt und lehrst und forschst dort mit dem Schwerpunkt Psychologie. Und wir haben heute ein schönes Thema für euch vorbereitet. Vielleicht ist sie euch schon einmal begegnet, die 10.000-Stunden-Regel. Wir stellen uns heute die Frage, Willkür oder Pflicht? Genau, und wenn einem so eine Theorie begegnet, dann und man sich darüber eine Meinung bilden soll oder man halt viel darüber hört, ist es immer ganz gut, wenn man sich mal die ursprüngliche Studie dazu anschaut. Und das wollen wir heute mal ganz in Ruhe tun. Und dann kommt man auf einen Forscher namens Carl Anders Ericsson von der Florida State University. Und er wird auch bezeichnet als the expert of the experts. Und auf diesen Forscher geht diese Studie für die 10.000-Stunden-Regel zurück. Lukas, was ist denn diese komische 10.000-Stunden-Regel?
Ja, genau, Ilka, diese Studie, ich glaube, das ist eine wahrscheinlich der meistzitiertesten Studien überhaupt im Sport. Stand 2019 wurde sie wohl über 10.000 Mal schon zitiert. Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich eine der falsch oder
kontrovers vielleicht?
Kontroversesten Studien, genau. Und wenn sie zitiert wurde, wurde sie, glaube ich, auch häufig verkürzt dargestellt oder sogar falsch zitiert. Man weiß es nicht. Jedenfalls, was wurde denn da gemacht? Das war 1993, muss man dazu sagen. Und dieser Carl Anders Ericsson, ein Psychologe, also von meiner Zunft sozusagen, der hat Jahre zuvor Forschung betrieben zum Thema, wie viele verschiedene Zahlen können Menschen eigentlich auswendig lernen, wenn man sie denn nur trainiert. Und er hat das mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter gemacht und die kamen dieser wissenschaftliche Mitarbeiter kam dann insgesamt auf 81 verschiedene Zahlen und Zeichen, die er quasi auswendig lernen und auswendig sagen konnte. Und dann hat sich Ericsson...
Man sagt ja sonst immer nur 5.
Genau.
Das ist schon eine wahnsinnige Leistung, ja.
Ja, total krass. Und das war für Ericsson so der Moment, dass er dachte, hey, wir können also, wenn wir nur lang genug üben und trainieren, können wir hier Höchstleistungen erzielen in verschiedenen Bereichen. Und das haben Forscher vor ihm auch schon mal festgestellt. Und auch da wurden übrigens schon diese 10.000 Stunden mal irgendwann genannt von anderen Forschern. Und Ericsson dachte sich, das muss ich jetzt mal ein bisschen genauer mir anschauen. Hat sich zwei deutsche Kollegen geschnappt, Ralf Krampe und Clemens Tesch-Römer. Und dann haben die 1993 sich ein Gebiet gesucht, wo man vielleicht ganz gut die Stunden nachhalten kann, die man so im Laufe seines Lebens oder seiner Karriere geübt hat. Und, Ilka, wo sind sie hingegangen? Sie sind nach Berlin an die Hochschule der Künste und haben da die Professoren dort gefragt, hey, sagt mal, hier aus eurer Studierendenschaft, nennt uns doch mal ein paar, die vielleicht später Weltklasse werden können, und zwar Violinisten. Weltklasse-Violinisten werden können und nennt uns mal vielleicht gleich viele, die vielleicht so ein gutes Niveau erreichen werden. Das haben die Professoren dann auch gemacht. Und es gab noch eine dritte Gruppe, die haben sie nicht an der Hochschule für Künste gesucht, sondern an einer Uni oder an einer anderen Hochschule. Auf jeden Fall waren das später werdende Lehrer, also Leute, die Musik auf Lehramt studiert haben. Und diese drei Gruppen haben sie dann mehrmals interviewt und zum Beispiel gefragt, okay, wie viele Stunden habt ihr denn jetzt eigentlich so in der letzten Woche geübt? Wie viele Stunden habt ihr aber auch im Laufe eurer Karriere bis dahin geübt? Also sozusagen rückblickend hat man sie gefragt, wie viel habt ihr in dem Jahr und wie viel habt ihr vielleicht in dem Jahr geübt und so weiter. Ja, und dann kommen wir jetzt langsam zu diesen ominösen 10.000 Stunden, denn sie finden raus, dass die Musiklehrer, die nur das so ein bisschen machen, die haben natürlich deutlich, deutlich weniger bis dahin geübt. Die später guten Violinisten, zumindest laut Professoren, haben dann so ungefähr um die 8.000 Stunden geübt und die anderen 10.000. Zumindest wird es so in den meisten Büchern behauptet. Tatsächlich, wenn man sich die Zahl mal anschaut, ist es nicht ganz so. Und zwar die später Weltklasse-Violinisten, die haben eigentlich so irgendwie um die 8.000 Stunden geübt. Für Erikson damals trotzdem Beweis genug und würde diese 10.000 Stunden-Regel stützen. Er hat dann quasi nochmal versucht, es extra zu polieren und zu schauen, wie viele Stunden werden sie dann in den nächsten Jahren noch vielleicht trainieren. Und dann kommt der Pi mal Daumen eben auf diese 10.000 Stunden. Er macht es dann mit seiner Forschergruppe auch noch mit Pianisten. Und am Ende sagen sie, okay, wir brauchen scheinbar irgendwie so Pi mal Daumen 10.000 Stunden. Darunter wird keiner zum Weltklasse-Musiker.
Ja, und dann haben die das ja dann auch noch versucht zu übertragen, beziehungsweise haben sie übertragen auf den Sport und auch auf die Wissenschaft. Ne?
Genau.
Und haben dann eben abgeleitet davon, und so steht es, glaube ich, auch original drin, dass es eben Minimum 10.000 Stunden sein müssen, um ein gewisses Level zu erreichen. Und ja, was dann passiert ist, ist, dass die Wissenschaftswelt eigentlich sich sehr daran gerieben hat. Ne? Es ist ja eine Quantifizierung, es ist etwas, was man schön messen kann. Und das hat eben einfach auch mit dazu beigetragen, dass so unglaublich häufig zitiert wurde. Und es ist dann so eine Forschungsrichtung entstanden, die dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir das mal wirklich für den Sport. Also wir sind jetzt hier Sportwissenschaftler, wir wollen das jetzt für den Sport wissen. Und bevor wir hier so eine kühne Regel rauspacken und allen sagen, nee, also du wirst nichts, du wirst keine 10.000 Stunden hast dich nicht bewegt, 10.000 Stunden bewegt, nicht sportlich trainiert, gucken wir uns das jetzt nochmal genauer an. Und dann gab es einen Forscher namens Coté, der gemeinsam mit den Kollegen Baker, Abernethy und später dann auch in Deutschland Arne Güllich und auch Eike Emrich und so weiter, sich eben Karrieren von Sportlern angeguckt hat, so ganz ähnlich wie von den Musikern. Und der dann eben festgestellt hat, dass diese 10.000 Stunden nicht unbedingt erreicht wurden.
Aha.
Genau, und die sind im Grunde dazu gekommen, dass sich diese Gruppen, das wurde ähnlich angesetzt, also Weltklasse, Subelite und dann irgendwie so, nationale Klasse, Athleten, die aber eben nicht ganz so weit oben sind. Und die haben alle ähnlich viel trainiert. An den reinen Stunden konnte man das gar nicht sehen. Und die sind dann darauf gekommen, dass sie sich in anderen Punkten unterscheiden. Und zwar in der Summe an Stunden, die sie in ihrer Sportart ganz frei gespielt haben, also so informell. Das wird dann später genannt Deliberate Play, Amount of Deliberate Play. Ne?
Mhm.
Und auch haben sich unterschieden in Stunden, die sie in anderen Sportarten verbracht haben. Und das nannte man später dann, oder das wurde dann zusammengefasst unter dem Bereich Diversification, also so eine Art vielfältiger Aufbau. Und dann wurde das im Grunde so ein bisschen ins Zentrum gerückt und die Frage auch nach Spezialisierung, wann sollte man sich entscheiden, wie breit muss man aufgestellt sein, wie viel freie, ne, unstrukturierte Sportangebote braucht es. Darüber wurde sich dann eben extrem ausgetauscht, da wurde viel geforscht zu und sie bezeichnet das letztendlich als ein stabiles Startkapital, weil das so einen hohen motivationalen Wert hat, eben das freudvolle Sporttreiben, ne, in sich motivierend ist und auch der Wert der vielfältigen Erfahrungen für den späteren Spitzensport. Ne?
Okay, und gibt es denn da auch Untersuchungen für Schwimmer? Ich meine, wir sind jetzt ja hier in einem Schwimm-Podcast. Also gibt es da irgendwelche Studien dazu, dass man auch im Schwimmen irgendwie spät einsteigen kann und vielleicht vorher andere Sportarten machen kann?
Ja, also das ist tatsächlich hat man das auch, also hat man gerade dieses Spezialisierungsthema und hat man einfach dann ja auch Weltklasse-Athleten weltweit befragen können, so was hast du früher an Sport gemacht? Und es gibt in dem Lehrbuch von Güllich, Sportwissenschaft, gibt es eine schöne Tabelle zum Thema Talentforschung und da sind eigentlich verschiedene Sportarten genannt und aus dem Schwimmen hauptsächlich amerikanische Sportler. wo mal zugeordnet wurde, was sie sonst noch so für Sportarten gemacht haben. Da geht es jetzt eben um Diversification. Und da ist zum Beispiel hier eine Dana Vollmer, die eben Basketball, Fußball, Kunstturnen, Leichtathletik, Volleyball, also schon sehr, sehr vielfältig aufgestellt war. Aber auch...
Aha.
Aber ne, auch hier steht auch Ryan Lochte mit Basketball, Fußball und Lacrosse und auch Michael Phelps mit Baseball und Basketball, da sehr vielfältig aufgestellt sind. Ich sehe auch gerade, da gibt es einen Radrennsportler, Danny King, der neben seinem Radrennsport auch Leichtathletik und Schwimmen gemacht hat. Ja, aber das, also sowas gibt es tatsächlich. Es ist natürlich schon die Frage.
Ja, würdest du das den Schwimmern empfehlen? Würdest du sagen, komm, liebe Schwimmer, probiert einfach alles aus. Am Ende mit 10, 11, 12 Jahren reicht's, wenn ihr dann mit Schwimmen anfangt.
Ja, das ist sicherlich der kritische Punkt an der Stelle. Ich meine, was man bei diesen Sportlern hier nicht vergessen darf, das sind Amerikaner und wir müssen uns schon auch so ein bisschen das amerikanische Sportsystem da so vor Augen führen. Ist einfach anders aufgebaut. Der Schulsport ist nicht im Sinne des, ne, in Deutschland ist er im Sinne des Doppelauftrags, ja, ein Bewegungsfelder entdecken, wo es eben um pädagogische Perspektiven geht. Ist ja ein ganz, ganz anderer Ansatz als in Amerika, wo der Schulsport letztendlich darin besteht, Mitglied von Teams zu sein und es jetzt auch nicht überraschend ist, dass beispielsweise ein Michael Phelps da noch Basketball und Baseball gespielt hat. Und da gibt es ja auch andere Länder, also ich habe das mal in Australien erfahren, wurde das Schwimmtraining einfach immer zu Frühtrainingszeiten absolviert und die Kids waren dann halt nachmittags in der Schule und haben dann da eben auch an Schulmannschaften, Mannschaftssport teilgenommen. Aber ich sehe, das kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen. So.
Also, und man darf nicht vergessen, glaube ich, dass die alle früh angefangen haben im Schwimmen, ne? Zumindest
genau, und
ist mir jetzt kein Schwimmer bekannt, der sehr spät irgendwie mit 13 oder so erst angefangen hat, oder?
Das ist ja wiederum das andere, dass wir es ja schon auch mit einer sehr besonderen Sportart zu tun haben, da wir im Schwimmen uns ja in einem Element bewegen, wo man rein motorisch eben nicht so viele Dinge übertragen kann. Ne? Da ist ja so ein bisschen die Frage, also deswegen würde ich das unterstützen, wenn ein Kind mit 12 erst schwimmen lernt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man derartige, oder solche Karrieren gibt es halt bisher nicht, dass derjenige dann irgendwie einen Spitzensport es schafft, ist schon recht abwegig. Ja, da bleibt halt immer die Frage, was kann man übertragen und was nicht.
Ja, hätte ich auch gedacht, bis ich dann eine Studie von 2005, glaube ich, ist sie, gefunden habe in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich hatte nämlich auch bisher immer so im Ohr, dass man keinen Schwimmer kennt, zumindest in Deutschland, der sehr spät eingestiegen ist. Das bleibt auch nach wie vor so. Also in Deutschland ist mir keiner bekannt, wobei man da ja auch erstmal sich das Sportsystem ja anschauen muss. Es gibt aber durchaus Amerikaner, auf die das zutrifft. Und zwar, es gibt diese Studie von 2005, die hat Schwimmerinnen und Schwimmer aus den USA zusammengetragen, und zwar 10 oder 8 Stück, die jeweils bis Olympia es geschafft haben und nicht nur es geschafft haben, sondern auch gleich mal noch ein paar Medaillen da abgeräumt haben. Und verglichen haben sie das mit 8 national Top-Schwimmern. Also die zwar gut waren national, aber eben nicht zu Olympia gekommen sind. Ja, Eka, und da kommt doch was relativ Spannendes raus. Und zwar auch wieder in Bezug auf die 10.000 Stunden. Und diese Ursprungsstudie von Ericsson hat man auch die gefragt, hey, wie viel habt ihr denn eigentlich trainiert so in eurem Leben bis hierhin? Und hier war es übrigens so, man hat auch die Trainer befragt und die Eltern befragt. Weil das große Problem bei solchen Studien ist ja, wer weiß denn schon noch so genau, wie viel er mit 6, 7, 8 Jahren trainiert hat, ne? Das ist so ein großer Kritikpunkt bei diesen Studien. Und da hat man aber tatsächlich alle drei Parteien sozusagen gefragt, Eltern, Trainer und Schwimmer selbst, und dann geschaut, wie stimmen die denn überein, die Aussagen. Und da waren die eigentlich ziemlich gut, also die haben sehr, sehr stark übereingestimmt, und man hat dann sich einfach dazu entschieden, den Mittelwert jeweils zu nehmen aus den Aussagen der Eltern, Trainer und Schwimmer. Ja, und ich möchte jetzt einfach exemplarisch mal zwei Schwimmer hier rausgreifen. Das eine ist ein Schwimmer, der 2000 Olympiagold gewonnen hat. Es ist anonymisiert, wir wissen nicht, wer es ist, aber man wird es wahrscheinlich irgendwie rausfinden. Und der ist wirklich...
Könnte eine coole Quizfrage sein, oder?
Ja, der ist wirklich sehr spannend. Und zwar hat der scheinbar mit 19 Jahren Olympiagold geholt. Ja, und was schätzen du, was der bis dahin, also bis 19, wie viele Stunden ist der denn so geschwommen in seinem Leben?
Also 10.000 könnte es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, sonst hättest du das nicht so eingeleitet. Wie viel ist es, sagst du mir? Die Hälfte vielleicht?
2.900 Stunden.
What?
Und das, ja, das fand ich ja schon ziemlich krass. Er hat allerdings, muss man dazu sagen, ganz viele andere Sportarten gemacht, noch parallel, und kommt so auf insgesamt 9000 Stunden Sport. Ne? Also insgesamt mit allen Sportarten. Und er hat auch sehr spät angefangen, überhaupt Schwimmen wettkampfmäßig zu trainieren. Ich glaube mit 16 oder mit 15 Jahren. Und eine zweite eine Schwimmerin, will ich auch noch mal exemplarisch darstellen, ist...
Darf ich kurz eine Frage stellen?
Na klar.
Noch? Aber es wird nicht gesagt, wann der Schwimmen gelernt hat, oder? Oder ist davon auszugehen, dass er das als Kind schon gelernt hat?
Das ist spannend.
Also,
das steht hier jetzt nicht, glaube ich, nee. Es steht nur, wann er Competitive Swimming, also wann er Wettkampfschwimmen sozusagen betrieben hat. Und da ist er mit 16 eingestiegen. Genau, die Schwimmerin, auch Olympiagold 2000, mit 18 Jahren gewonnen. Und die hat 5000 Stunden bis dahin trainiert im Wasser. Und mit allen Sportarten zusammen, die hat eher nicht so viel andere Sportarten gemacht, kommt sie auf 6700 Stunden Training.
Okay, spannend.
Zur vollen Wahrheit gehört aber, und das ist ja so genau das Thema unseres Podcasts, zur vollen Wahrheit gehört aber, dass diese 8 Schwimmern des Nationalniveaus, dass da mehrere dabei sind, die 10.000 Stunden, 11.000 Stunden, aber auch 5.000 Stunden trainiert haben. Also es ist sehr durchmischt, mit anderen Worten. Ja? Also wenn man sich die Durchschnitte anschaut von den Elite und den nationalen Niveau, dann kommt man wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber vielleicht auf 7.000, 8.000 Stunden im Durchschnitt. Ja? Und passt wiederum ganz, ganz gut zu dieser 8.000er Stundenzahl, die der Ericsson 1993 rausgefunden hat. Aber es ist ja nur ein Durchschnitt. Ja?
Genau, und lass uns jetzt mal festhalten, die Hypothese oder die Empfehlung, mindestens 10.000 Stunden, ist nicht haltbar. Und bevor wir jetzt anfangen, irgendwie dann zu sagen, okay, dann machen wir einfach 8.000, ist ja eher so ein bisschen, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Studie reingucken und ein bisschen gucken, wie das so gemeint war. Der hat ja nicht 23 Seiten langes Paper über 10.000 Stunden geschrieben.
Genau, Ilka. Genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ericsson, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich glaube, der wird meistens einfach zitiert, hier 10.000 Stunden Ericsson und wie sie heißen, 1993. Und damit hat man dann einen Haken dran gemacht. So ist es nämlich nicht. Ericsson hat 1993 und auch nochmal kurz vor seinem Tod, der ist übrigens letztes Jahr leider gestorben, hat der kurz vor seinem Tod 2019 nochmal ein sehr ausführliches Paper geschrieben und wo er versucht nochmal, das alles richtig zu stellen. Er fühlt sich da so ein bisschen missverstanden. Und zwar, was er schon 1993 eigentlich gesagt hat, ist gar nicht, komm, wir trainieren jetzt einfach 10.000 Stunden, sondern warum er auch diese Violinisten genommen hat, war, dass die eine sehr, sehr spezielle Art von Training oder bei denen vielleicht würde man eher Übungsgelegenheiten haben. Und zwar nennt er das Konzept, das dahinter stecken soll, Deliberate Practice. Auf Deutsch würde man das ungefähr so übersetzen, zielgerichtetes, bewusstes Üben, zielgerichtetes, bewusstes Trainieren. Übrigens ist es ganz spannend, man weiß noch nicht so ganz genau, also man ist sich noch nicht so einig, ob Practice jetzt eher für Üben oder für Trainieren steht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, und Ericsson nennt auch Kriterien, was man sozusagen machen muss, um Deliberate Practice, also zielgerichtet zu trainieren, laut diesem Konzept. Und zwar braucht der Sportler, jetzt in unserem Fall, oder die Violinistin in dem anderen Fall, klare Anweisungen von Seiten des Lehrers, des Trainers. Es braucht eine angemessene Schwierigkeit der Aufgabe und eine ausreichende Anzahl von Wiederholungen. Man sollte einzeln, alleine üben und trainieren, zielgerichtet. Man sollte aber auch so in einem 1-zu-1-Setting immer mal wieder trainieren. Es braucht unmittelbares Feedback. Man sollte viele verschiedene Lernstrategien anwenden und nicht nur eine. Es braucht Konzentration und Aufmerksamkeit. Und das alles sozusagen ist dieses Konzept des Deliberate Practice. Und was Ericsson eigentlich 1993 nämlich ganz klar schreibt, ist zum einen, und da haben wir jetzt, glaube ich, genug zu gesagt, man braucht mindestens 10.000 Stunden, um Weltklasse zu werden, Elite zu werden. Das können wir mal dahingestellt. Und wir sehen ja auch in verschiedenen Studien, das ist eher so ein Mittelwert. Aber, und das betont Ericsson auch nochmal ganz klar 2019, die Frage ist ja nicht, wie viel wir trainieren und einfach nur wir sammeln Stunden, Stunden, Stunden und sind dann irgendwann Olympiasieger, sondern wie trainieren wir eigentlich? Was passiert denn eigentlich da im Training?
Genau, und das ist ja letztendlich dieses Problem mit Quantifizierung, das ist ja so eine Reduktion des Ganzen. Das heißt, es ist ja relativ schnell, einmal die Uhr abzulesen und zu sagen, okay, 10.000 Stunden erreicht, wo ist jetzt hier mein Olympiatitel? Und das ist ganz lustig, weil eigentlich, wenn du das jetzt so darstellst, wie er Deliberate Practice meint, dann ist ja eigentlich schon offensichtlich, dass das von Sportler zu Sportler unterschiedlich lange dauert. Ne? Und jeder von uns kennt das ja, wenn man mit Sportlern gearbeitet hat, da gibt es, wenn man sich eben die Zeit mal nehmen kann, was ja sowieso im Schwimmen recht selten vorkommt, aber wenn man sich die Zeit mit einem einzelnen Sportler nehmen kann, gibt es die, denen man ganz wenig Hinweise gibt, wo ganz viel passiert, die vielleicht auch ein richtig gutes Wasserbewegungsgefühl, Körpergefühl haben. So, und dann gibt es die, die einfach sehr, sehr dezidiert und sehr häufig wiederholt Hinweise brauchen. Also die Art und Weise des Feedbacks beispielsweise ist da sehr unterschiedlich. Und das ist so individuell, dass es natürlich in der Konsequenz auch individuell ist, wie lange jemand braucht, um da oben anzukommen. Und dann gibt es noch die andere Seite, nämlich wir befinden uns in einer Ausdauersportart. Das heißt, man kann natürlich auch nicht davon ausgehen, nochmal zu deiner ersten vorigen Frage Bezug nehmend auf deine vorige Frage, ob man dann einfach nur ganz viele andere Sportarten machen sollte, dann würde man ja das wieder quantifizieren und sagen, ja, ich habe 15 andere Sportarten gemacht, jetzt bin ich ein toller Weltklasse-Schwimmer. Das geht natürlich nicht, weil wir brauchen ja einfach aufgrund dessen, dass Schwimmen ein Ausdauersport ist, einfach schon einfach unglaublich viele Stunden, um diese Ausdauerleistungsfähigkeit letztendlich zu entwickeln. Ne? Und da liegt ja auch ein bisschen die Krux, weil wir sind im Schwimmen sehr isoliert mit uns selbst im Wasser. So, jetzt sagt Erickson, viel Feedback, viel Einzelgeschichten und so weiter. Und das ist im Schwimmen ja einfach
Konzentration.
Viel Konzentration, genau. Und das ist ja, und das kennen wir ja auch alle selber, es ist ja eine sehr sich wiederholend, immer wieder wiederholende Geschichte, dieses Kacheln zählen.
Ja.
Und es ist wirklich eine Aufgabe, hohe Umfänge mit einer unglaublich guten Technik zu schwimmen. Und es ist ja dann auch wieder, natürlich ist es schön, wenn der Trainer immer wieder sagt, jetzt acht mal nochmal auf die Technik. Das heißt nicht unbedingt,
ja,
dass es gelingt.
Auf was muss man noch alles achten,
ja,
ne, im Wasser?
Ja.
Man muss darauf achten, wie viele Meter, wie viele Bahnen bin ich jetzt schon geschwommen? Was ist eigentlich Ziel gerade der Serie? Muss ich irgendeine Intensität einhalten? Muss ich irgendeine Zielzeit schwimmen? Auf Abgangszeiten muss ich achten? Ich muss darauf achten, dass ich nicht in irgendjemanden reinschwimme. Meistens im Schwimmen zumindest, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Standard bei den meisten, die gerade uns zuhören, dass die Bahnen eher voll sind, ja, und ich nicht den Luxus habe, ein Sportler pro Bahn, wie die Amis ganz häufig oder im Elitebereich auch natürlich in Deutschland, sondern der Standard ist ja eher, man ist halt zu fünft oder vielleicht sogar zu zehnt auf einer Bahn. Man muss aufpassen, man schwimmt nicht in jemanden rein, wiederum wird man vielleicht aufgeschwommen, hat die ganze Zeit irgendjemand mit seiner Hand am Fuß.
Ja, keine Ahnung, wer das schaffen soll in Deutschland.
Absolut. Dass sich das aber lohnt, auch da gibt es Studien zu. Und zwar haben die Amis, glaube ich, mal wieder vier Schwimmer und Schwimmerinnen genommen und haben die in einen sogenannten Endless Pool gesteckt für 4 Tage und haben quasi Deliberate Practice mal versucht, in Reihenform umzusetzen. Wer den Endless Pool nicht kennt, das ist, was wird das sein? 2,5 Meter auf...
Ja, das ist wie, ist wie ein Kanal letztendlich, nur nicht standardisiert, ne?
Genau. Und man kann aber als Trainer außen rumlaufen. Häufig gibt es Spiegel unten und so weiter und so fort. Und ich kann eben permanent Feedback geben. Und es ist immer nur ein Schwimmer im Wasser. Und das hat man 4 Tage lang mit diesen Schwimmern gemacht und hat dann anhand von der Kraft, die aufs Wasser bringen, gemessen, ob sie sich verbessert haben. Und es hat keine 4 Tage gedauert, sondern ich glaube 1,5 oder 2 Tage, da haben sie schon sich signifikant verbessert, um 20%. Und am Ende gab es sogar manche Schwimmer, die haben ihre Handkraft, die sie aufs Wasser gebracht haben, verdoppelt.
Ja, wow. Ja, dann nun bleibt halt die Frage, ohne Endless Pool, was für Möglichkeiten haben wir denn da? Was hast
ohne
du denn
Endless
oder
Pool
als Trainer gemacht?
Und ein bisschen anderes Verhältnis. Ne? 1:4 jetzt in der Studie ist natürlich, wie wir schon eben gesagt hatten, in Deutschland auch nicht so gegeben. Trotzdem, glaube ich, kann man da ganz viel von mitnehmen. Die Autoren selbst sprechen auch am Ende durchaus selbstkritisch diesen Punkt oder diese Punkte an und sagen, naja, diese Spiegel, die sind aber gar nicht mal so teuer, die man sich auf den Beckengrund legen kann. Das hatte ich in Amerika damals auch das erste Mal gesehen. Mega cool und kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, dass man sich sowas vielleicht mal anschafft.
Oh, gibt's übrigens in einem kleinen Becken, ich glaube, war es in Steinbach in der Sportschule, da gibt's das.
Ja, im schönen
aber
Steinbach,
es ist
genau.
Im schönen Steinbach im Baden.
Da ist der Spiegel an der Decke und alle sind total begeistert und ich bin mir auch sehr sicher, dass ganz viele an ihrer Rückentechnik da arbeiten und sich da bestimmt auch verbessern.
Stimmt, an der Decke ist er.
Ja. Genau.
Ja klar, aber Spiegel im Pool ist natürlich eine coole Möglichkeit, ne?
Spiegel im Pool, vielleicht sogar mit einem Stretchcord, dass man auf der Stelle schwimmt und sich dadurch die ganze Zeit quasi selbst sehen kann und verbessern kann. Dann fällt mir ein, wer jetzt vielleicht kein Geld erstmal ausgeben möchte, das klassische Stationstraining kann ich ja auch so gestalten, dass auf einer Bahn ich als Trainer stehe und mit vielleicht 3 oder 4 Schwimmern dann Techniktraining durchführe und die Station so ein bisschen durchwechseln.
So was Ähnliches haben wir auch mal entwickelt. Wir haben dem Ganzen einen Namen gegeben, und zwar das Showroom-Prinzip. Das funktioniert letztendlich so ähnlich. Es gibt sozusagen eine Showroom-Bahn, wo man sein Ausstellungsstück, also eine besondere Technik oder eine Technikübung oder eine Progression oder irgendwas zeigt, man dann dem Sportler die Möglichkeit hat, dem Sportler ganz individuell Feedback zu geben. Und wir haben das dann immer gekoppelt mit einem, ich sag mal, ja, ich würde es jetzt mal so als Werkstatt bezeichnen, ja, mit einem kleinen Set, wo man dann an dem Feedback, an der Umsetzung des Feedbacks sozusagen arbeiten kann. Kann man auch koppeln mit ein bisschen Ausdaueranteilen, dass man irgendwie sagt, okay, wir wollen jetzt auch das Volume ein bisschen hochhalten, gerade wenn man viele Athletinnen hat, sodass da kein Stau entsteht und die eben die ganze Zeit warten. Ist ganz spannend, führt tatsächlich als Lehrkraft oder als, ja, als Trainerin dazu, dass man permanent am Rückmelden ist. Hat aber auch den Vorteil, also wir haben da immer mit klassischen Progressions angefangen und dann halt irgendwie gesagt, okay, nicht jeder kann nach jeder Bahn direkt die nächste Übung machen, sondern manche müssen vielleicht nochmal ein Stück zurück oder müssen die Übung nochmal genauer machen oder müssen die erstmal verstehen, ne, müssen erstmal verstehen, worum es geht. Wir haben dann mitbekommen, dass man dann auch gerade neue Sportler ganz gut da einbinden kann. Und wenn man das mal weiterdenkt, könnte man ja auch tatsächlich an jetzt so einem Spitzensport zum Beispiel an ganz unterschiedlichen Dingen arbeiten. Und könnte dann zum Beispiel sagen, oder auch im Nachwuchs, die schon relativ spezialisiert sind, könnte halt sagen, okay, heute machst du was zum Thema Rückenschwimmen und du was zum Thema Brustschwimmen, weil die Aufgabe, die derjenige dann zeigt, die kann ja ganz unterschiedlich sein. Und das sind so Möglichkeiten, das methodisch tatsächlich ja so umzusetzen.
Genau, du kannst ja diese technischen Übungsreihen oder die Aufgaben, die die Schwimmer dann auf den anderen Bahnen schwimmen sollen, kannst du ja beispielsweise einlaminieren, dass die da selbstständig dran arbeiten und erst, wenn sie das Gefühl haben, jetzt auch wirklich besser zu sein, dann zu dir kommen und mal vorschwimmen.
Genau, und das gibt dann auch so ein bisschen Eigenverantwortung, haben wir festgestellt, weil das ist vollkommen klar, dass man als Trainerin dann nicht unbedingt die Chance hat, immer alles so kontrolleursmäßig oder zu kontrollieren, was sie dann machen. Und das setzt halt auf viel Eigenverantwortung, das dann umzusetzen, dann vielleicht auch zu sagen, oh, ich habe da was, ich möchte das gerne mal zeigen oder ich bin mir da gerade nicht sicher. Das kann man schön entwickeln, finde ich. Also es sind schon Möglichkeiten. Und mit solchen, also mit Stationsbetrieb, aber auch solchen, ich sag mal, strukturierten Feedback-Situationen kann man durchaus auch eine größere Gruppe gleichzeitig bespaßen. Ist, wie gesagt, nicht ganz unanstrengend als Trainer. Also so die Zeiten da am Beckenrand zu sitzen und irgendwelche Listen auszufüllen, während die gerade ihren Aerobic Tail schwimmen, sind dann so ein bisschen vorbei mit sowas.
Wobei Aerobic Tail, hast du ja gerade gesagt, Aerobic Tail. Schöne,
so der Ausdauerblock am Ende für alle, die, ja, die jetzt gerade, ja, verloren gegangen sind.
Nur die Frage ist ja, muss ich oder kann ich nicht auch einzelne Technikelemente in Ausdauerserien integrieren? Ich glaube, das haben wir ja vorhin gesagt, Schwimmen, wenn es zu kompliziert wird, ist auch nicht gut, weil dann kann ich mich nicht auf 100 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Aber dass man da vielleicht als Trainer nochmal schaut, okay, was ist hier wirklich das Kernelement? Ist es das Kernelement im Nachwuchsbereich, die Technik? Dann schaue ich auch, dass das Kernelement in meiner Serie ist. Und das erwarte ich dann auch von den Schwimmern. Oder ist das Kernelement eben der Ausdauerschwerpunkt?
Genau, und dann finde ich, kann es auch, wenn das Kernelement oder das Ziel in diesem Set wirklich die Verbesserung der Technik oder das Reproduzieren der Technik auf einer längeren Strecke oder so ist und die Technik dann einfach nicht dementsprechend gut funktioniert, weil der Schwimmer ermüdet ist oder weil, ja, vielleicht auch einfach ein bisschen koordinativ nicht so fit ist an dem Tag. Da gibt es ja auch Tagesformunterschiede. Müsste es eigentlich auch die Freiheit geben oder die Möglichkeit geben zu sagen, okay, das bringt jetzt hier an dieser Stelle nichts. Es bringt uns jetzt nichts. Also lasst es uns vielleicht lieber abbrechen. Lass uns das lieber sparen, weil es bringt jetzt nichts, hier daran zu arbeiten, wenn die Technik nicht mehr ausgeführt werden kann. Das ist natürlich ein sehr qualitatives Vorgehen. Das kann man nicht so gut messen.
Ja, das stimmt. Ich habe noch zwei weitere Ideen. Da kommen wir aber auch wieder eher zum Technik, also dass man sich Technik dafür anschaffen muss. Ich weiß sogar von euch, Ilka, dass ihr dieses Showroom-Prinzip auch mal gekoppelt habt mit so einer Videoanalyse.
Mhm. Und zwar
so ein Delayed Video-Delay, genau. Also für alle, die das nicht kennen, man filmt seine Schwimmer und Schwimmerinnen oder richtet die Kamera so, dass die einen möglichst großen Bereich des Beckens irgendwie abdecken oder gerade die Wand, wenn es um die Wänden geht oder unter Wasser irgendwie die Delfin-Kicks. Und dann wird das Video einfach 20, 30 Sekunden später abgespielt. Das heißt, die Schwimmer schwimmen, kommen aus dem Wasser raus, schauen sich das versetzte Video sich selbst dann an und können dann wieder von vorne anfangen. So, ne? Und dann ist es so ein Kreislauf.
Genau, und vielleicht hierzu, das funktioniert tatsächlich besonders gut für diese azyklischen Dinge wie Starts und Wenden. Das funktioniert tatsächlich nicht so gut für den eigentlichen Zyklus oder so. So da durchzuschwimmen, einen Zyklus zu machen und dann rauszugehen und zu gucken, ist eher schwierig, vor allem, weil das eher eine Überwassermethode ist. Es ist leider noch nicht möglich, dieses Delay-System dann auf dem Bildschirm zu übertragen. Doch, das gibt's, glaube ich, schon. Man kann das mit Kabeln regeln, dass man die Kamera unter Wasser hängt und dass sie dann mit Kabeln, aber dann wird's schon wieder ein bisschen aufwendiger. Man kann aber auch im Stationsbetrieb oder eben auch in diesem Showroom, man kann ja da auch einfach mit einem Handy, iPad, mit was Einfachem mitgehen, mitfilmen und sein Feedback dann anhand dieser Visualisierung auch zeigen. Das funktioniert auch. Also das ist auf jeden Fall auch sehr ergiebig, aber eben nur je nachdem, was man dann da machen möchte. Wenn man die Druckphase unter Wasser gerade dem Moment im Auge hat, ist das nur so mittelbar Sicht, also über Wasser zu sehen, ne? Vielleicht am Schub oder so.
Und vielleicht noch eine letzte Idee, auch die Technik entwickelt sich ja immer weiter und weiter, also die Technik, die elektronische Technik, nicht die Schwimmtechnik, die entwickelt sich aber natürlich auch immer weiter. Es gibt ja mittlerweile so In-Ear-Kopfhörer, die man im Wasser tragen kann und über die der Trainer mir Feedback geben kann. Und das ist natürlich auch eine Preisfrage, logisch, aber ich gehe mal davon aus, dass die Dinger immer günstiger und günstiger werden. Und irgendwann, glaube ich, können wir es so auch es schaffen, das Deliberate Practice-Prinzip zumindest ein bisschen auch im Schwimmen anzuwenden und als Trainer die Möglichkeit haben, dann permanent den Schwimmern Feedback geben zu können.
Es gibt auch so kleine Sensoren, die Frequenzen ins Ohr piepen. Und das gibt dann auch, das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber die so über Pieps quasi, kann man quasi die Frequenz hochhalten und kann dann eben gucken, wie weit man es schafft, in dieser Frequenz zu schwimmen und hat dann eigentlich eine ganz gute Rückmeldung, wenn man das nicht mehr schafft. Also das macht unser Cheftrainer auch ganz gerne. Und das ist auch, also es ist einfach ein gutes Kriterium, um halt auch zu sagen, okay, jetzt schaffe ich die Frequenz nicht mehr und heute habe ich halt so und so viel Meter geschafft und cool, ein, zwei Wochen später schaffe ich mehr davon. Und also da so eine direktes Feedback auch nicht nur durch die Erzählungen des Trainers, sondern auch durch solche Systematiken zu haben. Aber ich meine, was wir jetzt hier so ein bisschen feststellen, ist zum einen, dass der Deliberate Practice vielleicht auch immer so ein bisschen in Verruf geraten ist, als, ich sag mal, Ausdauerschmiede oder ne, so ein bisschen so Schleiferprogramm. Das ist es einfach überhaupt nicht. Und es stellt auch eigentlich gar nicht so einen unbedingten Gegenpool zu sowas wie später Spezialisierung oder auch Sampling dar. Das muss man an der Stelle vielleicht doch mal festhalten. Denn das ist schon gut miteinander vereinbar, zu sagen, okay, wir widmen uns der Technik, ne, in einer besonderen Art und Weise. Und trotzdem gibt es vielleicht Raum, andere Sportarten zu entdecken oder eben auch, ne, sich ja im freien Spiel noch andere motorische und kognitive Fähigkeiten anzueignen.
Und trotzdem ist es schon, glaube ich, so, da sind wir uns einig, Ilka, denke ich mal zumindest, Fragezeichen, dass man schon viel Zeit einfach im Wasser verbringen muss als Schwimmer. Ne? Und die Studie, die ich vorhin auch vorgestellt hatte, die sagt auch ganz klar, naja, die Schwimmer, die da vielleicht nur 2.000, 3.000 Stunden trainiert haben, um dann Olympiasieger zu werden, das sind dann vermutlich eher auch Sprinter. Und die langen Strecken schwimmen, die brauchen wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr Training. Auch da schreibt Erickson zum Beispiel auch dazu, dass es am Ende vielleicht ja auch eine genetische Frage letzten Endes ist. Auch das stellt man ja in Studien immer wieder fest, in Zwillingsstudien, dass man zweieigen Zwillingen das exakt selbe Trainingsprogramm gibt und die entwickeln ihre Grundlagenausdauer komplett anders. Ja, und sind die Zwillinge eineig, sind die viel ähnlicher. Ja, also es hat wohl auch einfach genetischen Hintergrund.
Genau, und das zeigt eigentlich, und das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, vielleicht das Ganze, das zeigt eben, dass wir nicht drum herum kommen, uns die Athletinnen genau anzuschauen, was deren Bedürfnisse sind. Ne? Keiner kennt Athletinnen so gut wie die Trainer selbst. Und dementsprechend ist es eben wichtig, dass die Trainerinnen dann eben auch sich ja letztendlich mal lösen von irgendwelchen oder dass man sich auch mal lösen kann von Vorgaben in Kilometern oder auch in Stunden oder sonstigem und da eben ganz genau guckt, okay, was braucht dieser Athlet wirklich und wie bilde ich das aus? Und dann gibt es eben Athleten, die eben genetisch einfacher oder leichter auf Ausdauertraining an sich anspringen. Dann gibt es Athleten, die länger Zeit brauchen, um technische Geschichten zu lernen, die dann aber stabiler hinkriegen und so weiter. Und da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Das sind ja Menschen, mit denen wir zu tun haben und keine Roboter. Und ja, dementsprechend kann man da, glaube ich, ganz gut auch Entscheidungen fällen. Nun bleibt am Ende jetzt noch die Frage, Willkür oder Pflicht? Lukas?
Ja, also die 10.000 Stunden, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, ist eher eine willkürliche Zahl. Ob es Pflicht ist, würde ich auch bestreiten wollen. Die einen brauchen wahrscheinlich die 10.000 Stunden oder noch mehr, die anderen brauchen weniger. Wir müssen viel im Wasser trainieren. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass die Gene das dann richten. Ja, das ist ja auch, das schreibt auch Ericsson. Das können wir natürlich auch nicht machen. Wir müssen irgendwie trainieren. Und es gibt noch einen Aspekt vielleicht, der ein bisschen zu kurz gekommen ist. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Frage der Motivation. Und wenn ich nur schwimme, früh anfange und nur schwimme, höre ich vielleicht eher auf, weil ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf habe, als der Schwimmer, der viel schwimmt, aber nebenher vielleicht noch andere Sportarten macht. Und dann ist es vielleicht am Ende auch eine Frage der Motivation, ob ich vielleicht mir Anteile von anderen Sportarten reinhole. Aber am Ende müssen wir viel schwimmen, Ilka. Das hilft nichts.
Ja, am Ende müssen wir viel schwimmen und wir müssen vielleicht auch tatsächlich an der Stelle, und das ist vielleicht eine eigene Folge wert, nochmal über so Talent und solche Geschichten sprechen. Wer ist talentiert, wer gilt als talentiert, woran kann ich es festmachen und woran eben auch nicht. Ne? Die Genetik sieht man ja zum Beispiel nicht so gut, die muss man erstmal so ein bisschen, erst erproben, um zu gucken, ob ne, Sportlerinnen darauf anspringen. Ne? Na gut, dann würde ich sagen, haben wir doch einen guten Punkt erreicht. Lukas, es hat mir total viel Freude gemacht, mit dir heute darüber zu sprechen. Ja, ja dann bleibt uns eigentlich nur, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns natürlich auf der Seite der DSTV findet und uns dort auch oder darüber auch super kontaktieren könnt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, kritische Anmerkungen, wenn ihr Themenwünsche habt, was auch immer euch in den Sinn kommt, schreibt uns. Und dann würde ich sagen, verbleiben wir für heute und sagen Tschüss. Das waren Ilka Staub und
Lukas Mondlissi. Ciao, ciao.
Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.